Deutschlandfunk Interview.
Wahlen als ein Fest der Demokratie sollten ein Event von Mensch zu Mensch sein. Wir sollten der Frage, wie man mit Wahlen unter diesen außergewöhnlichen Umständen umgehen soll, mehr Aufmerksamkeit schenken und eine offene Debatte darüber führen. So mahnt Vera Jourova, Vizepräsidentin der EU-Kommission in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Mit den außergewöhnlichen Umständen ist natürlich die Corona-Pandemie gemeint. Polen hat deshalb die Präsidentenwahl, die gestern hätte stattfinden sollen, verschoben. Beeinträchtigt vom Kampf gegen das Coronavirus waren bisher auch die Kommunalwahlen in Bayern, bei denen die Stichwahl nur als Briefwahl stattfand. Die Stichwahl der Kommunalwahlen in Frankreich konnte bis jetzt nicht über die Bühne gehen und in Ungarn sind Wahlen im Corona-Notstand ausgeschlossen. Aus Berlin wurde gemeldet, die Große Koalition erwäge, das Wahlrecht für die Bundestagswahl 2021 zu ändern, um die Möglichkeit zu schaffen, die Wahl ausschließlich per Briefwahl stattfinden zu lassen. Völlig unklar ist außerdem, welchen Effekt Corona auf die Präsidentschaftswahl in den USA im November haben wird. Was bedeutet dies für die westliche Demokratie? Wir wollen nachfragen bei der Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Sie ist Präsidentin der Humboldt-Viadriner Governance-Plattform. Sie gehört der SPD an, hatte zusammen mit Ralf Stegner für den Parteivorsitz kandidiert und sie ist Vorsitzende der SPD-Grundwertekommission. Guten Morgen, Frau Schwan.
Guten Morgen, Frau Kätz.
Muss in einer Demokratie gewählt werden, egal unter welchen Umständen?
Nein, kann natürlich nicht, egal unter welchen Umständen sein. Das sehen wir ja aller Orten, weil wenn damit etwa in großem Maße die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet ist, geht das nicht. Aber natürlich darf sie nicht einfach ausgesetzt werden ohne Perspektive, wann das nachgeholt wird oder ohne Perspektive, wie es nachgeholt werden kann, eventuell eben mit Briefwahl. Aber das Problem ist stark, so wie wir überall Selbstverständlichkeiten jetzt in Frage gestellt bekommen durch die Corona-Krise. Ohne Wahlen kann Demokratie nicht funktionieren.
Wenn wir auf Polen genauer schauen, finden Sie es richtig in dem Fall, dass die Präsidentschaftswahl, die gestern hätte stattfinden sollen, dass die verschoben wurden?
Ja, das ist ja auch gefordert worden seit langer Zeit, vor allen Dingen von der Opposition. Allerdings die Art, wie das Ganze vonstatten gegangen ist, zeugt doch davon, dass in Polen inzwischen weite Teile der regierenden PiS sich überhaupt keine Gedanken mehr darüber macht, wie denn dieser Rechtsstaat und wie die Demokratie funktionieren soll. Denn es ist ja nicht einfach verschoben worden, das hätte leicht geschehen können durch Ausrufung des Notstands, des Naturkatastrophennotstands. Das wollte aber die regierende Partei nicht, weil dann die Opposition hätte mit darüber befinden können, wann der nächste Wahltermin ist, sondern es war eine wirklich zynische Manipulation von vorne bis hinten. Jaroslaw Kaczynski hat dann zum Schluss mit seinem Juniorpartner Gowin beschieden, dass es zwar stattfinden, aber dann doch nicht stattfinden soll, dass das oberste Gericht, dass die Wahl, die durchaus stattfinden sollte, theoretisch, aber dann nicht praktisch, für ungültig erklären sollte. Und Kaczynski hat auch ganz offen bekannt, dass er möchte, dass die Wahl jetzt stattfindet. Ganz lange hat er daran festgehalten, weil er befürchtet, dass, sagen wir mal, 3-4 Monate später der jetzt hier Präsident Duda nicht wiedergewählt wird und damit die eigene Herrschaft in Frage gestellt wird. Das ist natürlich dann kein grundsätzliches Nachdenken über die Verschiebung von Wahlen wegen der Gesundheitsgefährdung, sondern das ist wirklich ziemlich zynisches Manipulationsdenken.
Also da wird politisch taktiert.
Sehr ausdrücklich und wirklich im Grunde ungeniert gesagt, dass der Parteivorsitzende, der nicht mal ein Regierungsamt hat, gleichsam befinden kann, wie in Zukunft das oberste Gericht über was entscheiden kann. Das ist ja geradezu unglaublich.
Jetzt haben Sie selber schon gesagt, auch die Opposition war in Polen für die Wahlverschiebung. Muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, der Druck der Opposition richtet sich eben auch nach ihren Wahlchancen.
Ja, natürlich. Und die wiederum aber richten sich auch danach, wie die Möglichkeit eines Wahlkampfes bestand. Die Voraussagen waren jetzt ganz klar und deswegen hat Kaczynski an seinem Plan festgehalten lange Zeit, dass Duda wiedergewählt wird. Aber wir haben in den Herbstwahlen gesehen, dass PiS durchaus Einbußen hatte, vor allen Dingen in den großen und in den mittleren Städten, in den kleinen und auf dem Lande weniger. Und dies hat der PiS durchaus Sorgen bereitet. Und wenn ein Wahlkampf hätte stattfinden, stattfinden können, dann wäre das was anderes gewesen. Aber so war eine totale Asymmetrie, dass Duda, der jetzige Präsident, auf allen öffentlichen Kanälen dauernd zu sehen und zu hören war, während die Opposition eben nicht die Möglichkeit hatte, sich in einem Wahlkampf zu betätigen und zu profilieren.
Aber Frau Schwan, zeigt das auch genau das Dilemma, das letztendlich allen Ländern droht, wo Wahlen dann zur Disposition stehen, also eine Verschiebung der Wahl? Muss es da Kriterien geben? Müssen sich zum Beispiel Opposition und Regierung einig sein?
Das wird man nicht ein für alle Mal und vor allen Dingen, es gibt keine Instanz, die das tun kann, dekretieren können. Aber natürlich ist es geboten bei einer so schwierigen Entscheidung der Verschiebung, dass sich da Opposition und Regierung eins ist. Nun hängt das ja an der jeweiligen konkreten Situation ab. Wenn in Frankreich Kommunalwahlen verschoben werden oder wenn auch in Deutschland gegebenenfalls oder in Bayern die Briefwahlen stattfinden, dann hat niemand den Verdacht, dass hier manipuliert werden soll, weil doch der Rechtsstaat und auch die Transparenz, die Öffentlichkeit deutlich genug ist. Wir haben auch keine solche Übermacht. In Ungarn und Polen sieht die Sache ganz anders aus. Das heißt, man muss das zusammensehen und gerade da in Ländern wie Ungarn oder Polen wirklich manipuliert wird ohne Vorbehalt gleichsam, sollte es solche Standards geben, demokratische Standards, dass sich Regierung und Opposition jedenfalls zu großen Teilen in solchen Terminierungen der Wahl zusammenfinden müssen.
Wer könnte diese Standards denn etablieren?
Es könnten die Parlamente tun, es könnten das die Bundesverfassungs- oder auch das EuGH tun, also Gerichte, die nicht parteipolitisch selbst involviert sind. Es könnte auch eine Diskussion in der Öffentlichkeit geben, die ist vielleicht sogar noch wichtiger, damit in einer breiten Öffentlichkeit sich erstens wieder die Menschen Klarheit darüber verschaffen, was die Bedeutung von Wahlen ist. Man hatte sich ja da auch etwas angewöhnt, etwas sie lächerlich zu machen oder als irrelevant oft zu erklären, aber dann eben auch die Grundfesten eines Grundkonsenses in Demokratien zu befestigen, damit man wieder gemeinsam Politik machen kann. Mhm.
Für die EU hat Vizepräsidentin Vera Jourova die Vizepräsidentin der EU-Kommission ausgeschlossen, dass die Kommission einschreiten kann, wenn auch unfaire Wahlen drohen. Sie hat gesagt, wir können Grundprinzipien anmahnen, auf freie und faire Wahlen drängen. Wir können aber nicht als politische Aktivisten auftreten und sagen, das Wahlverfahren gefällt uns nicht, jetzt starten wir mal ein Vertragsverletzungsverfahren. Zitat Ende. Das heißt ja in der Zusammenfassung, keiner wacht in der EU darüber, dass auch in Corona-Zeiten freie und faire Wahlen stattfinden.
Also diese Aussage der Kommissarin finde ich noch etwas diskussionsbedürftig, denn es geht nicht um die Alternative, im Einzelnen zu intervenieren oder im Grunde nur Prinzipien zu nennen. Es gibt schon auch Kriterien, zum Beispiel der Suspendierung eines Parlaments, wie das in Ungarn geschehen ist, ohne klare Kriterien, wann es wieder eingerufen wird oder auch ohne Perioden und Daten, ohne dass es wieder einberufen wird. Ich habe da den Eindruck, dass die Kommissarin sehr, sehr vorsichtig agiert, auch um ein bisschen Rücksicht zu nehmen auf Ungarn vor allen Dingen, aber dann auch auf Polen.
Jetzt soll in Polen die Wahl bis spätestens Ende Juli nachgeholt werden. Wird diese Wahl frei und fair ablaufen?
Naja, das ist kaum zu vermuten, weil wenn zu einer solchen Wahl gehört einfach der offene Wahlkampf und der findet nicht statt, der kann nicht stattfinden. Der findet in Polen wahrscheinlich frühestens, könnte er stattfinden Ende Juni, Anfang Juli und das ist eine sehr knappe Zeit für einen Wahlkampf. Also ich bin da sehr zögerlich in der Erwartung, dass das faire Wahlen sein können.
Die Große Koalition in Berlin, die erwägt auch durch eine Novelle im Wahlrecht zu ermöglichen, dass die Bundestagswahl, die nächste im Herbst 2021, per Briefwahl stattfinden kann. Ist das richtig, jetzt schon diesen Schritt zu gehen?
Naja, jedenfalls ist es falsch gewesen von Polen, das kurzfristig vor der Wahl dauernd hin und her zu entscheiden. Und dass man vorausschaut, ist sicher auch wichtig. Ich hoffe, dass das nicht im Herbst 2021 noch so sein wird wie jetzt. Aber es ist auch ein bisschen ein Problem, Wahlen nur auf die Ausführung dann des Wahlaktes zu reduzieren in dieser Diskussion. Es geht ja um alles, was vor den Wahlen stattfindet.
Der Wahlkampf.
Und der Wahlkampf, die öffentliche Meinungsbildung und alles das. Und allein Briefwahl, wenn vorher zum Beispiel gar kein Wahlkampf hat stattfinden können, fände ich auch nicht befriedigend. Denn dann bedeutet es im Grunde ein Nachvollzug von demoskopischen Umfragen. Und wir haben ja oft genug gemerkt, dass der Wahlkampf dann doch etwas ändert im Vergleich zu den Umfragen.
Ist ja für viele eigentlich gar nicht vorstellbar, wie ein Wahlkampf überhaupt dann stattfinden sollte, wenn wir tatsächlich jetzt auch mal bei der Bundestagswahl noch diese Maßnahmen hätten, die wir im Moment gegen das Coronavirus in Kraft haben.
Das ist ja auch schwer vorstellbar. Wir haben ja dafür auch gar keine Vorlage oder keine Vorerfahrung. Denn schließlich und endlich gehört eben sehr viel Öffentlichkeit, auch viel direkte Gespräche, viel Versammlung. Das alles gehört zum Wahlkampf. Es nur übers Internet zu machen, glaube ich, ist auch nicht zureichend. Wir merken ja, dass diese Internetkommunikation sehr wichtig und hilfreich war in vielen Fällen, aber eben die direkte ganz und gar nicht ersetzen kann. An keiner Stelle, weder im Bildungsbereich noch im Politikbereich, in der öffentlichen Meinung. Also das ist auch schwer vorstellbar und ich kann nur hoffen, dass man daraus die Konsequenz zieht, dass solchen Pandemien mehr vorgebeugt wird durch Sicherung der öffentlichen Güter wie Gesundheit, dass endlich dem wieder mehr Aufmerksamkeit gewidmet wird, damit es nicht dazu kommt.
Frau Schwan, blicken wir zum Schluss noch einmal auf Polen und zwar ganz abseits von Wahlen. In Warschau freut man sich über ein spektakuläres Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, in dem sich die Karlsruher Richter letzte Woche über ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs hinweggesetzt haben. Es ging um das Programm der Europäischen Zentralbank zum Ankauf von Staatsanleihen. Der EuGH hatte da davor gesagt, das ist rechtens und dagegen hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dieses Urteil des EuGH sei methodisch schlechterdings nicht mehr vertretbar. Machen Sie sich Sorgen, dass die Vorlage des Bundesverfassungsgerichts jetzt für Polen ein Argument wird, sich an andere Urteile des EuGHs nicht mehr zu halten, zum Beispiel zum Umbau der Justiz in Polen?
Ja, natürlich. Denn ich meine, das ist ein kompliziertes Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Es gibt gute juristische Gründe, in Frage zu stellen, was die Bundesverfassungsgerichte in Karlsruhe gesagt haben. Es ist keineswegs möglich, so sehe ich das, dass das Bundesverfassungsgericht einfach die Autorität des EuGH so in Frage stellt. Es sind sehr rabiate Sätze, die da niedergeschrieben worden sind. Und ich glaube, das Schlechteste, was uns jetzt passieren konnte und kann, ist eben die Autorität des EuGH in Frage zu stellen. Ich finde, das ist eine sehr schwierige Handhabung der Verantwortung des Verfassungsgerichts. Das deutsche Verfassungsgericht hat immer sehr stark nationale Gesichtspunkte betont, manchmal zu Recht auch die Gesichtspunkte des Kontrollrechts im Parlament, das ist ja richtig. Aber so rabiat den EuGH anzugehen, denn im Grunde hat damit nicht die EZB gelitten, da gibt es gute juristische Argumente, die der EZB das Recht geben, sich so zu verhalten, wie es das getan hat, sondern der EuGH und die Autorität. Und in der öffentlichen Debatte wird es natürlich sehr schwer sein, die sehr komplizierten juristischen Argumente und die Sachfragen dabei, zum Beispiel, ob man zwischen Geld- und Währungspolitik und einerseits und Wirtschaftspolitik so unterscheiden kann. So. Also das alles ist in meiner Sicht kein glückliches Urteil gewesen, was das Bundesverfassungsgericht dort gefasst hat. Und ich finde auch, soweit ich das bis jetzt beurteilen kann, kein überzeugendes.
Sagt die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan. Frau Schwan, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ich danke Ihnen, Frau Kess.